Der Hauskreis gerade hat, ich sag mal, eine Einleitung in die Predigt gemacht, ohne das zu wissen, weil ich habe keinem von denen verraten, was heute das Thema sein soll. Eigentlich wollte ich zu Beginn des Gottesdienstes die Kerzen anzünden, also ihr im Livestream. Ihr seht jetzt den wunderschönen Adventskranz vermutlich nicht, aber ich habe euch einen mitgebracht. Moment, einen zurück. Der ist lang nicht so schön, aber sind auch alle vier Kerzen an. Und eigentlich wollte ich heute vor der Predigt diesen Adventskranz anzünden, weil letzte Woche war der nämlich komplett aus. Und jetzt ist aber der vierte Advent. Alle vier Kerzen brennen. Und es ist irgendwie ja ein schönes Gefühl. Man guckt sich den an, alle vier Kerzen brennen. Aber warum? Wer von euch hat heute, oder sagen wir so, wer hat einen Adventskranz bei sich zu Hause? Hebt einmal die Hand. Okay, es gibt, die meisten haben einen. Und wer hat heute die vierte Kerze angezündet? Ihr habt acht Kerzen angezündet. Gut, die habt ihr auch angezündet. Der erste Adventskranz, wisst ihr, wie viele Kerzen der hatte? Der ganz erste Adventskranz. 23. Der hatte 23. Das war, soweit ich weiß, von so einem Heimvater. Da haben die Kinder mal gefragt, wann ist Weihnachten, wann ist Weihnachten, wann ist Weihnachten. Da hat er so 23 Kerzen aufgestellt und gesagt, nachdem wir die letzte angezündet haben, einen Tag später ist Weihnachten. Als ihr heute die vierte Kerze angezündet habt, woran habt ihr gedacht? Oder wenn ihr euch den Adventskranz anseht und seht, alle vier Kerzen brennen, woran denkt ihr? Bald ist Weihnachten. Ist das alles so? Ah, bald ist Weihnachten, alles klar. Ich meine, du könntest ja auf den Kalender gucken, ne? Dann könntest du auch gucken, ah, bald ist Weihnachten. Ja, letztes Jahr war es noch die erste, dieses Jahr wieder die erste, jetzt wieder die vierte, also es wiederholt sich. Die Kinder denken wahrscheinlich, bald hat das Warten ein Ende, weil wenn Weihnachten ist, was passiert dann? Es gibt ja auch den 24. November, 24. August, ja, sehr unspektakulär. Jesu Geburt, ja, sehr gut erzogen. Was gibt's noch? Ja, ich glaube, die Kinder, wenn die sehen, dass alle vier Kerzen brennen, dann wissen die, es dauert nicht mehr lange und dann ist Weihnachten. Und dann gibt es Geschenke. Für die, die das so dekorativ gestaltet haben oder die zu Hause einen Adventskranz aufgestellt haben, für die gibt es vielleicht so ein vollkommenes Bild, wenn die sehen, dass endlich mal alle vier Kerzen brennen. Es ist irgendwie vollständig und der Adventskranz erstrahlt im vollen Glanz. Und für die, die von Dekoration nicht so viel halten, denken sich, na toll, jetzt brennen alle vier Kerzen, das heißt, bald können wir den Kranz wegschmeißen. Oder, was ich als Kind gemacht habe, die Kerzen nachher nutzen, um den Schlitten zu wachsen. Na, dann ist er schneller. Aber egal, wozu du gehörst oder zu welcher Gruppe du gehörst, wenn die vierte Kerze brennt, bedeutet es, es dauert nicht mehr lange. Die Frage ist, wenn es nicht mehr lange dauert, was dauert nicht mehr lange? Also was trifft ein? Und die Adventszeit ist die Wartezeit. Das haben wir beim letzten Mal, hat Andreas, das Advent heißt ja Ankunft, aber die Adventszeit ist ja die Wartezeit. Aber worauf wartest du? Also wenn du die erste Kerze anzündest, könntest du sagen, ich warte darauf, die zweite anzuzünden. Bei der zweiten wartest du darauf, die dritte anzuzünden. Aber wenn du die vierte Kerze angezündet hast, was bewirkt das in dir? Also was macht das mit dir, dass du weißt, bald ist Weihnachten? Worauf wartest du eigentlich? Auf den 24.? Wie gesagt, es gibt den 24. 12 Mal im Jahr. Ja. Wartest du vielleicht auf Geschenke? Vielleicht wartest du auf das Familientreffen unter besonderen Voraussetzungen in diesem Jahr. Vielleicht wartest du auch nur auf das Weihnachtsessen, weil das, was es an Weihnachten gibt, gibt es das ganze Jahr nicht. Es geht um das Warten. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht. Das ist ja so eine Uhr oder so eine Anzeigentafel, die man auf dem Bahnhof sieht. Und dann steht immer, wann der nächste Bus kommt oder welche Linie wann kommt. Manchmal steht er verspätet, sich um. Aber wir warten an so einer Haltestelle und unser Warten, wir warten auf den Bus, auf die Bahn, weil wir uns irgendwo hinbegeben möchten. Das ist der Grund, warum wir warten. Wir erwarten die Bahn. Die zwei, die warten auch, die sind in Erwartung auf einen neuen Erdenbürger. Die warten nicht einfach nur so, sondern die erwarten ein Kind. Jemand, der sich ein Update runterladen muss, der wartet auch. Und er sitzt vor dem Ding nicht und guckt dem Balken zu, weil es so toll ist, sondern er erwartet sich von dem neuen Update eventuell, dass der Rechner besser wird, schneller wird, aber zumindest, dass, weil die Technik immer weitergeht, die neuen Programme auch von dem Rechner angenommen werden. Dann habe ich noch ein viertes Bild. Das sind die drei Jungs, die warten auch. Aber ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, die sind aus Stein gehauen, die warten auf nichts mehr, weil die sind tot, die sind nicht lebendig und deswegen ist deren Warten nicht mit Sinn erfüllt. Dann habe ich noch eine Werbung gefunden, das ist von Intersport, da steht, worauf wartest du noch? Also wenn jemand den Wunsch hat, wenn jemand zu Weihnachten etwas erwartet hat und einen Wunsch hat, dann werden die Weihnachtswünsche von Intersport erfüllt. Worauf wartest du noch? Das heißt, unser Warten hat auch hier einen Sinn. Wir erwarten etwas zu Weihnachten und Intersport erfüllt diese Wünsche. Ich glaube, wenn ihr denen mal schreibt, werdet ihr enttäuscht werden, aber das ist die Werbung von denen. Warten hat immer etwas mit Erwarten zu tun. Ohne Erwartung wirst du niemals auf etwas warten. Welche Erwartung hast du in die Adventszeit? Wenn du jetzt in der Wartezeit bist, welche Erwartung hast du in die Weihnachtszeit? Was ist der Grund oder was ist der Inhalt deines Wartens? Das ist die Frage, die auch gerade schon bei dem Hauskreis angeklungen ist. Wir verbinden die Weihnachtsgeschichte ganz oft mit Warten. Also es gibt Menschen, die gewartet haben, aber interessanterweise gibt es in der Weihnachtsgeschichte auch Menschen, die nicht gewartet haben. Zum Beispiel die Menschen in der Stadt Bethlehem. Ihr könnt Lukas 2, Vers 3 bis 7 aufschlagen. Lukas 2, 3 bis 7. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm anvertrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Es war kein Platz in Bethlehem. Die Menschen haben nicht gewartet. Und man könnte jetzt sagen, ja, woher sollen die das wissen? Aber die hatten ja die Schriften. Und schlagt mal auf Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, Vers 14, da steht, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Also dort steht, die Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären. Und dann noch dazu Micha 5, Vers 1. Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen der Herrscher über Israel. Der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Also es gibt diese beiden Stellen. Und in diesen beiden Stellen steht, dass der Herrscher aus Israel kommen wird und dass er in Bethlehem geboren wird. Und aus der anderen Stelle, aus Jesaja, geht hervor, dass dieser Herrscher von einer Jungfrau geboren wird. Und jetzt ist die Frage, wie viele Jungfrauengeburten gab es bis dahin in Israel? keine. Und jetzt ist eine Frau in Bethlehem und Josef und Maria kommen dorthin und haben keinen Platz. Es gibt keinen Platz in der Herberge. Die Hotels waren alle voll. Warum? Können wir in Lukas 2, Vers 1 lesen. Es gibt eine Volkszählung, das heißt, alle müssen zurück in ihre Stadt. So auch Josef und Maria, weil er da aus dieser Gegend kam, aus Bethlehem. Da muss er zurück, um sich erfassen zu lassen. Das heißt, es wurden Listen gemacht, es hatte steuerliche Hintergründe, aber die mussten sich erfassen lassen, die mussten sich registrieren lassen. Und jetzt wird uns nicht berichtet, dass Josef und Maria es gerade noch nach Bethlehem reingeschafft haben und dann war schon die Geburt, sondern wir wissen nicht, ob sie sich erst erfasst haben, ob sie sich dann auf eine Suche nach einem Hotel begeben haben. Wenn es damals Airbnb gegeben hätte, hätten sie vielleicht da nochmal geguckt, aber es war definitiv nichts frei. Und auch die Menschen, die dort gewohnt haben in Bethlehem, die haben sie nicht aufgenommen. Weil wir müssen uns das mal vorstellen, ich sag mal, wenn die hingegangen sind, sich registriert haben, dann sagt er, ich bin Josef und das ist meine verlobte oder mir anvertraute Frau, das ist Maria, die ist schwanger. Jetzt ist es so, wenn damals diese Frau, wenn die verlobt waren, durften die noch kein Kind bekommen, also die mussten reinbleiben. Und deswegen war das wahrscheinlich schon ja, ein wenig spektakulär, dass da jemand ist, der schwanger ist, obwohl er nicht verheiratet ist. Und diese schwangere Jungfrau war vermutlich oder vielleicht auch ein Hindernis für die Bewohner in Bethlehem, dass sie aufgenommen werden, aber eigentlich gleichzeitig ein Hinweis darauf, was sich hier eigentlich abspielt. Es gab aber niemanden, der bereit war, Josef und Maria aufzunehmen. Es gab keinen, der gewartet hatte, obwohl die Information aus den Schriften vorhanden war. Es gab keinen, der das so erwartet hat oder der gewartet hat. Und Bethlehem ist die Stadt, die dem Herrscher des Universums nur eine Futterkrippe zur Verfügung gestellt hat. Es gibt noch andere Menschen, die nicht gewartet haben, zum Beispiel König Herodes. Ihr kennt die Geschichte, Matthäus 2, Vers 1 bis 3. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Warum erschrak der König? Wann erschrickt man sich? Man erschrickt sich, wenn man etwas nicht erwartet. Und deswegen hat sich auch der König erschrocken, weil er nicht vorbereitet war. Er hat es nicht erwartet, dass es jetzt passieren kann. Und Dinge, die wir nicht erwarten, können uns erschrecken. Das Wissen, dass ein neuer König geboren wird, dass ein Kind in Bethlehem geboren wird, das war da. Das können wir weiterlesen. Lass uns Verse 4 bis 6 lesen. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Land Juda, bist keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weihen soll. Das heißt, die wussten das. Und wenn Herodes das früher gefragt hätte, gibt es irgendetwas, was mein Königreich angreifen könnte, wo Gefahr ausgeht, hätten ihm die Schriftgelehrten und Pharisäer das auch sagen können. Das Wissen war vorhanden, aber es interessierte keinen. Es gab aufgrund des fehlenden Interesses keine Erwartung und kein Warten auf diesen König. Und das zeigt uns, dass man, obwohl man etwas weiß, das Ergebnis oder das Ereignis verpassen kann, wenn man nicht in Erwartung auf dieses Ereignis lebt. Das heißt, wenn ich weiß, dass etwas ist oder etwas stattfindet, ich aber nicht in Erwartung darauf lebe, kann es sein, dass ich dieses Ereignis verpasse. Bezogen auf den Glauben können wir es so sagen, dass es dir nichts bringt, etwas über Gott zu wissen, dass Jesus wiederkommt, wenn du nicht in Erwartung auf sein Kommen lebst. Es gibt in der Weihnachtsgeschichte aber auch Menschen, die gewartet haben. Und mir ist ein Mensch da ganz besonders wichtig geworden. Das ist der Simeon. Es gibt sogar ein Lied. Da war ein alter, alter Mann mit Namen Simeon. Und um diesen Simeon geht es jetzt. Ich möchte auch Lukas 2, Vers 25 bis 35 lesen. Es sind zwar 11 Verse, aber diese 11 Verse sagen wahnsinnig viel über diesen Simeon aus. Und in der Vorbereitung zu meiner Predigt, also Simeon wird meistens nur in diesem Lied betrachtet, aber wenn man sich das gleich mal durchliest, was da steht, das ist schon, ja, unglaublich. So, ab Vers 25. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Und dann hört mal, was der sagt. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Übrigens Vers 33, nochmal ein Hinweis, dass Josef nicht der Vater ist, weil hier steht Josef und die Mutter von Jesus. Ab Vers 34, und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Bis hierhin. Vers 34, den Schluss. Zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, und dann geht es inhaltlich in Vers 35 weiter, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Gehörte Simeon zu den obersten Priestern oder zu den Schriftgelehrten des Volkes Israel? Wer weiß das? Gehörte er dazu? Zur geistlichen Führung? Eine Vermutung? Nö. Also es steht da nicht. Also das heißt, wir können davon ausgehen, es wird nicht darüber berichtet, dass er zur geistlichen Führung des Volkes gehörte. Aber der Text sagt so viel für ihn aus, über ihn aus. Es geht direkt los in Vers 25. Er war gerecht und gottesfürchtig. Und dann er wartete auf den Trost Israels. Das ist ein Mensch, über den explizit geschrieben steht, dass er wartete. Und aus dem, was er sagt, was er nachher zu Maria und Josef sagt, und die stehen nur da und schlackern mit den Ohren, weil die denken, was erzählt er uns hier, aber aus dem, was er sagt, können wir entnehmen, was er erwartet hat. Vers 30 bis 32, da sagt er: Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Der Simeon sagt zu Gott: Dein Heil haben meine Augen gesehen. Es gibt, die deutsche Luther sagt zum Beispiel: Denn den Heiland haben meine Augen gesehen. Und in der neuen Bibel heute, da steht: Die Rettung. Das heißt, der Simeon sagt: Ich habe den Retter gesehen. Heißt, er hat auf den Retter gewartet. Dann sagt er weiter, da steht: Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Wenn das die Schriftgelehrten und Hohepriester gehört hätten, das würde wahrscheinlich richtig Stress geben. Aber der Simeon sagt hier nichts anderes, dass auch die Heiden Zugang zu diesem Jesus haben werden. Das ist eigentlich ein Geheimnis und es ist Wahnsinn, dass er das hier schon gesehen hat oder dass Gott ihm das offenbart hat. Und dann steht auch noch: Zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Dann geht es weiter in Vers 34 und 35. Da geht es darum, dass er gesetzt ist zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel. Das heißt, er wusste, dass Jesus jemand sein wird, der die Ordnung in dem Land Israel auf den Kopf stellen wird. Dass er etwas bewirken wird, was die bestehenden Ordnungen, ja einfach, was den Rahmen sprengt. Und dann, das ist ein Zeichen, dem widersprochen wird, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbart werden. Das heißt, Jesus wird einer sein, ein Zeichen in diesem Land, dem widersprochen wird. Jesus wird jemand sein, wo die Führer des Volkes mit ihm nicht einverstanden sein werden. Er wird jemand sein, der eine neue Lehre, das Evangelium, den Juden und dann auch den Heiden bringen wird. Und dieses Zeichen, dem widersprochen wird, wird dazu führen, dass die wahren Motive der Herzen offenbart werden. Das heißt, man wird ganz klar sehen, welche Motive die Menschen haben, welche Motive die oberste Schicht, die Führung, die geistliche Führung in dem Land Israel hatte. Und dann gibt er auch noch eine Ankündigung für Maria: Auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Er sagt hier, oder er sagt, dass Maria Kummer bekommen wird. Diesen Kummer, der Maria mit der Kreuzigung Jesu treffen wird. Und es ist unglaublich, also eigentlich kann man hingehen, auch zum Beispiel, was bedeutet es, die Verherrlichung des Volkes Israel? Ist es nachher das tausendjährige Reich gemeint? Also da gibt es ganz viel. Aber allein mit diesen 11 Versen könntest du eine ganze Predigt ausfüllen. Und da sehen wir, wie aufgeladen dieser Simeon war, wie viel er wusste oder wie viel Gott ihm offenbart hat. Und nicht einfach nur so, weil er da zufällig am Tempel vorbeiging. Nein, er wurde vom Heiligen Geist gemahnt und er kann nur vom Heiligen Geist gerufen oder gemahnt werden, wenn er Gemeinschaft mit Gott hat. Und es steht geschrieben, er war gerecht und gottesfürchtig und er wartete. Er wartete, weil er eine Erwartung hatte. Und seine Erwartungshaltung war so groß, dass Gott ihm versprochen hat, dass er diesen Retter sehen wird, diesen Heiland. Das macht mir diesen Simeon so groß, weil er in der richtigen Erwartungshaltung gewartet hat. Die 3 Verse, die danach kommen, Lukas 2, 36 bis 38, möchte ich auch lesen. Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauenschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Hier steht nicht ausdrücklich, dass sie gewartet hat. Aber ihre Reaktion auf dieses Ereignis, nachdem sie hinzugetreten ist und den Herrn gesehen hatte, dieses Jesuskind, diese Reaktion von ihr lässt darauf schließen, dass sie gewartet hat. Weil sie fängt an, den Herrn zu preisen. Sie ist dankbar dafür, dass sie Jesus gesehen hat. Und dann ist interessant, sie redete zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Das heißt, ganz Jerusalem hat sich erschrocken mit dem König. Aber es gab immer noch ein paar Leute, die gewartet haben auf die Erlösung. Da seht ihr, dass die Menschen und auch Hanna eine Erwartung hatten in das Jesuskind. Und das war der Grund, warum die gewartet hatten. Sie hatten einen Inhalt. Das Warten von ihnen hatte einen Grund. Und deswegen haben die gewartet auf die Erlösung. Und sie hat es sofort allen weitergesagt. Hanna war die, die wartend auf die Erlösung ja da war. Und als ich über das Warten auf das Jesuskind nachgedacht habe oder über die Erwartung, die ich mit der Ankunft Jesu auf dieser Erde verbinde, dann ist mir Jesu Einzug nach Jerusalem eingefallen. Als Jesus auf dem Esel, auf dem Maultier, genau, nach Jerusalem eingezogen ist, dann ist er kurz vor der Stadt. Die Menschen jubeln ihm zu. Aber in Lukas 19, Vers 41 und 42 steht: Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie. Und er sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. wenn du erkannt hättest. Israel hat oder Jerusalem hat nicht erkannt, wer Jesus war. Und warum haben sie es nicht erkannt? Weil sie nicht gewartet haben. Und warum haben sie nicht gewartet? Weil sie entweder keine Erwartung hatten an den Retter oder die falsche Erwartung. Sie hatten eher erwartet, dass jemand kommt, der sie nur von der Macht der Römer befreit. Und Jesus weint über die, die ihn nicht erkannt haben, weil sie nicht auf den Erlöser gewartet haben. Diese falsche Erwartung führte dazu, dass sie Jesu Kommen auf diese Erde verpasst haben. Und die Juden warten noch heute auf ihren Erlöser. Worauf wartest du? Welche Erwartung hast du an das Kind in dieser Krippe? Reicht es dir aus, dass es an Weihnachten nach Zimt und Kerzen duftet und die Krippe vielleicht mit Tannenzweigen dekoriert ist? Wer ist dieser Jesus eigentlich? Wer ist dieses Kind? Welchen Inhalt hat das Weihnachtsfest? Ich möchte euch eine Stelle lesen aus Jesaja 9, Vers 5. Ich denke, die meisten wissen, was dort steht. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Darf ich vorstellen, Jesus, der Menschensohn, ein Kind, ein Mensch. Jesus, der Herrscher, auf dessen Schultern die Herrschaft ruht. Jesus, der Herrscher über alle Menschen. Jesus, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jesus, der auch Wunderbarer genannt wird. Und ich fand es interessant, hier steht Wunderbarer. Also man nennt seinen Namen Wunderbarer. Also er ist nicht wunderbar, sondern, also es ist nicht eine Eigenschaft, es ist kein Adjektiv, sondern es ist ein Nomen, es ist ein Namenswort. Also er ist der Wunderbare. Also wie heißt du? Ich heiße Wunderbar. Ja? Es ist nicht nur eine Eigenschaft, sondern das ist sein Sein. Also das ist, ja, der Wunderbare. Ja? Das ist eigentlich unbegreiflich. Jesus, der Ratgeber. Jesus voller Weisheit, die unser Wissen und Denken komplett übersteigt. Jesus, der starke Gott. Er ist allmächtig, hat alles in der Hand und er hat alles im Griff. Auch wenn wir vielleicht aktuell manchmal Probleme haben, das zu begreifen. Jesus, dieses Kind in der Krippe, Jesus, der starke Gott. Es gibt nichts, was diesem Kind in der Krippe zu schwer ist. Jesus, der ewige Vater oder Ewigvater. Jesus, die Quelle der Ewigkeit. Jesus, der selber ewig war. Und Jesus, der uns die Ewigkeit schenkt, der uns ewiges Leben ermöglicht. Jesus, der Friedefürst. Jesus ist der Einzige, dieses Kind in der Krippe ist der Einzige, der dich mit Gott versöhnen kann. Jesus ist der Einzige, der dir echten und tiefen Frieden geben kann. Und wenn wir uns einfach nur angucken, an diesem einen und einzigen Vers, es gibt noch so wahnsinnig viele Bibelstellen, die Jesus beschreiben, da können wir sehen, wie unbeschreiblich Jesus ist. Er ist Mensch und Gott zugleich. Und dieses Mensch und Gott zugleich sein, ist doch wieder eine eigene Predigt. Als Mensch ist er auf diese Erde gekommen. Und zeitgleich ist es der Gott, der in Ewigkeit regieren wird. Jesus, dieses Kind in der Krippe, es wird wiederkommen. Mit welcher Erwartung wartest du auf ihn? Was erwartest du von Gott? Was erwartest du von diesem Kind in der Krippe? Und was erwartest du von Gott? Wer ist Jesus für dich? Dein Wissen über Jesus dein Kennen der Weihnachtsgeschichte wird nichts verändern. Es gibt viele, die die Weihnachtsgeschichte kennen. Es gibt ja viele, die singen alle Jahre wieder, die zünden immer wieder die erste Kerze an, die zweite, die dritte, die vierte, schmeißen das Ding weg. Aber dein Wissen darüber, deine Kenntnis wird nichts in deinem Leben verändern. Aber deine Erwartung an ihn wird dein Warten verändern und beeinflussen. Vielleicht jetzt zurück zu unserer Wartezeit, zu unserer Adventszeit. Ich habe mich gefragt, wenn Jesus heute kommen würde, der wird hier, Maria und Josef kommen nach Marienheide, er kommt jetzt in unsere Welt. Würdest du ihn aufnehmen? Hättest du ihn erwartet? Und Jesus wird wiederkommen, das wissen wir. Das steht in der Bibel und der Beweis, dass die Bibel wahr ist und stimmt, der wurde uns ja heute definitiv geliefert. Und trotzdem, obwohl wir als Menschheit das wissen, sind die meisten nicht vorbereitet. Sie wissen zwar sehr viel, aber erwarten den König nicht. Sie haben keinen Platz für Jesus. Stattdessen machen wir uns einen Gott, wie er uns gefällt. Wir erwarten vielleicht mittlerweile schon das Mädchen in der Krippe, so wie es in diesem Jahr auch ausgestrahlt wurde. Wir erwarten vielleicht Gott als den alten Mann, Gott als den immer nur liebenden Vater, der über alles hinwegsieht, Gott als den Notnagel und vieles mehr. Wenn ich eine Erwartung an Gott habe, dann vielleicht diese. Und wenn ich gar keine Erwartung habe, wenn es mich gar nicht interessiert, sind mir vielleicht andere Dinge wichtiger. Es wird vielleicht mehr Wert gelegt auf die Dekoration, auf das Drumherum, auf den Duft, auf die Stimmung. In diesem Jahr wird ganz besonders viel Wert gelegt in der Weihnachtszeit auf den Impfstoff, der ja zu Weihnachten kommt. Das ist unser Geschenk. Wahnsinn. Wir beschäftigen uns so dermaßen damit, dass wir die Krippe in die Ecke stellen und oder vielleicht als Sponsor der Krippe BioNTech draufschreiben würden. Weil das bringt uns Rettung. Das ist das, was uns beschäftigt. Die Menschen bereiten sich lieber auf eine Impfung vor, als auf ihre Begegnung mit Gott. Und unser Leben wird vom Wohlstand bestimmt. Wir wollen selbstbestimmt leben und wir wollen mittlerweile auch selbstbestimmt sterben. Das ist das, was uns beschäftigt. Gott wird immer weiter an den Rand gedrängt und spielt fast gar keine Rolle mehr in unserem Leben. Und dabei ist eines sicher und garantiert, du wirst Jesus begegnen. Ein jeder von euch, die ihr hier seid, ihr werdet Jesus begegnen. Das ist Fakt. Und auch die, die im Livestream zuschauen, ihr werdet Jesus begegnen. Lass uns Philipper 2, Vers 6 bis 11 lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war, da geht es um Jesus, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und dann kommen die zwei Verse, die du dir einprägen solltest. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Und wenn da steht alle, dann meint es mich und dich. Alle werden vor ihm auf die Knie fallen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Selbst wenn du stirbst, bevor Gott wiederkommt, wird es dich nicht davor bewahren, vor diesem Gott auf die Knie fallen zu müssen. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Nichts ist so sicher wie die Begegnung mit deinem Schöpfer. Einzelne Menschen haben auf den Heiland gewartet, zum Beispiel Simeon und Hanna und die anderen, die in Jerusalem auf den Erlöser gewartet haben. Sie haben sich von dem Zeitgeist damals nicht ablenken lassen. Sie waren vorbereitet, weil sie eine Erwartung hatten. Wie lässt du dich in der heutigen Zeit von den aktuellen Umständen oder vielleicht von deinem Wohlstand beeinflussen? Bist du in dieser wartenden Stellung? Hast du eine Erwartung von dem, was da kommt? Oder bist du vielleicht auf Nebenschauplätzen unterwegs? Der Teufel, der versucht uns abzulenken mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Er versucht, unseren Blick vom Wesentlichen wegzulenken und unsere Erwartung zu ersticken. Weil wenn du nichts mehr von Gott erwartest, dann brauchst du auch nicht warten. Wenn du nicht wartest, wirst du sein Wiederkommen verpassen. Nächste Woche feiern wir Weihnachten. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Weil du musst nicht auf das Jesuskind warten. Jesus ist schon längst da. Ich habe schon überlegt, eigentlich wir als oder die, die Jesus als Herr angenommen haben, die ihm nachfolgen, die müssten eigentlich immer 4 Kerzen brennen haben. Weil ich sage mal, die Wartezeit ist vorbei. Wir warten jetzt nur noch, dass Jesus ist auf diese Erde gekommen. Wir warten nicht mehr, dass alle Jahre wieder das Christkind kommt. Also du könntest alle 4 anzünden. Ist vielleicht dekorativ schöner, wirtschaftlich sinnvoller, weil alle Kerzen werden gleich genutzt. Und im Endeffekt spiegelt es das wider, was wir denken, was wir glauben. Worauf wartest du? Du musst nicht mehr warten, weil Gott wartet auf dich. Verpasse deine Rettung oder verpasse deinen Retter nicht. Und ich möchte meine Predigt mit den Worten von Amos beenden. Und die Worte von Amos sind damals eigentlich an das Volk Israel gerichtet und verkünden Gericht oder kündigen Gericht an. Aber diese Worte, die sind mir wichtig geworden, die gelten heute auch noch uns, die gelten mir und dir. Amos 4, 12, die zweite Hälfte. Nächste Woche feiern wir Weihnachten und ich wünsche dir diesen Vers: Mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Amen. Lass uns aufstehen und ich werde noch zum Schluss